Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Von zu wenig Sportbegeisterung kann im Moment in Deutschland keine Rede sein. Die Fanmeilen sind voll und in den Bars, da drängen sich die Menschen zum Public Viewing der Fußball-EM. Aber die deutsche Nationalelf anfeuern und selbst im Alltag Sport treiben, das sind dann eben doch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mit Blick auf den Breitensport, da warnen Experten, Kinder hätten zu wenig Bewegung, der Sportunterricht in der Schule werde vernachlässigt und die Sportinfrastruktur sei marode. Das wollen wir uns genauer angucken heute im Schwerpunkt. Und wir fragen, konnte Bettina Stark-Watzinger mit ihrem Auftritt gestern im Bundestag Vertrauen bei der Wissenschaftscommunity wiederherstellen? Ich bin Josephine Schulz. Hallo, schön, dass Sie zuhören. Bettina Stark-Watzinger musste sich gestern im Bundestag ziemlich deutlicher Kritik und kritischen Fragen stellen. Aber sie blieb dabei von möglichen Prüfungen, ob man Wissenschaftlern, die einen offenen Brief zu pro-palästinensischen Protesten unterzeichnet haben, ob man denen vielleicht Forschungsgelder streichen könnte. Davon habe sie nichts gewusst und das sei auch ganz sicher nicht in ihrem Sinne. Über die Befragung im Bundestag haben wir hier gestern schon ausführlich berichtet und jetzt wollen wir nochmal mit der Wissenschaftscommunity drauf gucken, wie das dort angekommen ist. Ich konnte darüber sprechen mit Sandra Janssen vom Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft, in dem vor allem Forschende und Lehrende aus dem Mittelbau organisiert sind. Frau Janssen, wie kam der Auftritt von Frau Stark-Watzinger bei Ihnen an?
Ich habe sie als außerordentlich ausweichend wahrgenommen. Sie hat sich eigentlich auf gestanzte Antworten verlegt, die sie so ähnlich auch schon gegeben hatte und hat auch einfach teilweise Zeit geschunden, mit anderen Dingen gefüllt, bis dann keine bestimmte Fragen nicht mehr beantwortet waren und auch keine Nachfragen mehr gestellt werden konnten.
Die Ministerin sagt ja von diesem mutmaßlichen Prüfauftrag, ob eventuell Fördergelder des Ministeriums entzogen werden könnten oder dergleichen, habe sie nichts gewusst. Jetzt sagen Sie, sie hat sich da zurückgezogen auf gestanzte Antworten. Aber wenn es tatsächlich so war, also es gibt doch keine Beweise, dass es anders war, oder?
Das ist natürlich richtig. Es gibt keine Beweise dafür, dass es anders war. Gleichzeitig muss man sich aber schon auch fragen, wie es denn sein kann, dass verschiedene Abteilungen in diesem oder zumindest verschiedene Personen in diesem Ministerium in bestimmter Hinsicht eine politische Agenda verfolgen, nämlich die Problematisierung des offenen Briefs, gegen den sich ja die Ministerin sehr stark positioniert hatte. Und es ist doch mindestens sehr schwer vorstellbar, dass in diesem präzisen Sinne so politisch agiert wird, ohne dass die Ministerin zumindest darüber informiert ist. Denn es sieht ja doch sehr danach aus, als sei es in ihrem Interesse geschehen.
Das sagen Sie jetzt so. Die Ministerin hat gesagt, da sei eindeutig ein falscher Eindruck entstanden, dass da Fördermittel mit politischen Äußerungen eventuell verknüpft werden sollten. Aber das gehe natürlich auch aus ihrer Sicht gar nicht im Sinne der Wissenschaftsfreiheit und sei auch nie ihre Intention gewesen. Was genau kann sie denn noch weiter tun, außer das ganz deutlich zu machen und zu bekräftigen?
Das ist natürlich schon mal wichtig, dass sie das tut. Gleichzeitig aber ist es doch so, dass sie auch dafür verantwortlich ist, welche Vorgänge in diesem Ministerium ablaufen und dass
aber
sie sich
kurz,
nicht darauf zurückziehen kann.
Ganz kurz, Entschuldigung, da hat sie ja Konsequenzen gezogen. Also sie hat ja die entsprechende Staatssekretärin entlassen. Das ist ja doch eine drastische Konsequenz.
Es hat ja im Ministerium schon am 10. Mai einen Vorgang gegeben, bei dem erkundet werden sollte, inwiefern die Unterzeichner des offenen Briefs gegebenenfalls eine Förderung des BMBF erhalten. Und dieser Vorgang war ja eindeutig nicht von der Staatssekretärin Döring, sondern, soweit ich informiert bin, von der Presseabteilung ausgegangen. Und da wurde ja auch schon ein Konnex hergestellt zwischen einer politischen Äußerung von WissenschaftlerInnen und ihrer finanziellen Förderung. Und es ist sehr schwer vorstellbar, dass diese Anfrage der Presseabteilung nicht auch verbunden gewesen sein soll mit der dann später erfolgenden förderrechtlichen Anfrage von der Sabine Döring. Also das legt doch eigentlich nahe, dass auf den unteren Ebenen in einem parallelen Sinne agiert wird, während die Ministerin selbst davon nichts gewusst haben will.
Und was
mir scheint
folgt,
das unglaubwürdig.
Was folgt für Sie daraus, wenn das so wäre, wenn es tatsächlich schlechte Kommunikation gibt, sie vielleicht nicht weiß, was da in ihrem Ministerium passiert?
Also wir im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft sind weiterhin der Meinung, dass Frau Stark-Watzinger eigentlich Verantwortung für die Vorgänge im Ganzen wahrnehmen müsste und dass sie deshalb im Grunde genommen auch zurücktreten müsste. Denn sie ist letztlich diejenige, die zu verantworten hat, was in ihrem Ministerium geschieht und im Grunde genommen auch dann wenn sie daran nicht unmittelbar Anteil hat. Wenn sie nicht zurücktritt, dann sollte sie aber doch mindestens aufklären, wer denn eigentlich die Person war, die diese Anfrage vom 10. Mai gestellt hat, wo es um die Liste von Unterzeichnenden gegen die Förderung erhalten.
Wobei man ja auch sagen könnte, im Grunde ist ja letztendlich gar nichts passiert. Dieser ganze Vorgang, den könnte man ja eigentlich auch als Beweis dafür nehmen, dass die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland sehr intakt sieht, wenn man sieht, dass schon der Versuch eines solchen Prüfauftrags und die Verknüpfung mit Fördergeldern durch wen auch immer initiiert, eben nicht funktioniert, nicht durchgeht, sondern sofort große Kritik hervorruft und auch die Ministerin natürlich sagt, das geht gar nicht.
Das ist sehr erfreulich, dass das in dieser Weise dann unterbunden wurde und dass das auch klargestellt wurde bis zu dem Punkt, wo die Ministerin selbst dann auch in aller Deutlichkeit erklären musste, dass das so auch im Sinne ihres Ministeriums ist. Aber ich finde es extrem bedenklich, dass solche Vorgänge überhaupt angestoßen werden konnten, denn man muss sich doch klar machen, dass in einer Zeit, wo wir eine offensichtliche Bedrohung der Demokratie durch den Rechtsextremismus haben und autoritäre Tendenzen in vielen Ländern beobachtbar sind, dass in solch einer Zeit einem solche Dinge nicht einfach so unterlaufen dürften.
Aber wir haben ja auch eine Zeit, in der Antisemitismus um sich greift, ein Problem, was Bettina Stark-Watzinger offensichtlich umtreibt. Wenn wir noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden, gehört zur Wissenschaftsfreiheit, dass sich jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin politisch äußern kann, wie er oder sie will, ohne dass da mal jemand kritisch hingucken kann, ob das eigentlich verfassungskonform ist?
Ja, man kann natürlich kritisch hingucken, aber es kann ja nicht sein, dass jemandes Förderung unterbunden wird in dem Moment, wo er oder sie sich in einer bestimmten Weise politisch äußert, die der aktuellen Ministeriumsleitung gerade nicht passt. Es war ja offensichtlich nicht so, und das hätte auch, denke ich, für die Ministerin erkennbar sein müssen, dass die Unterzeichner dieses offenen Briefs sich selbst in irgendeiner Weise antisemitisch geäußert hätten. In diesem offenen Brief ging es doch im Wesentlichen um die Problematisierung von Polizeigewalt und um einen Aufruf zum Dialog. Und man muss schon eine sehr einseitige Brille aufhaben, glaube ich, um nicht dieses Anliegen des Briefes als erstes wahrzunehmen. Dass es dann außerdem auch noch eine Bekämpfung des Antisemitismus gibt, finde ich absolut wichtig und auch richtig von Seiten der Ministerin. Aber man muss doch trennen können zwischen der Antisemitismusproblematik und der Problematik der Freiheit der Wissenschaft.
Das sagt Sandra Janssen vom Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft. Nach den kritischen Fragen gestern im Bundestag hat sich Bettina Stark-Watzinger auf den Weg nach Israel gemacht. Und dort findet interessanterweise eine ganz ähnliche Debatte zum Thema Wissenschaftsfreiheit statt. Es gibt Druck auf Lehrende, die sich verständnisvoll gegenüber der palästinensischen Seite äußern. Jan-Christoph Kitzler dazu aus Israel.
Eine Demonstration an der Hebräischen Universität Jerusalem. Hier geht es nicht wie an Hochschulen in Europa und in den USA um den Krieg im Gazastreifen, sondern um Grundsätzliches, nämlich die Freiheit der Wissenschaft. Hunderte Professorinnen und Dozenten sind gekommen, auch die Leitungen der größten Universitäten Israels, zum Beispiel Roni Geva, Direktorin der Bar-Ilan-Universität bei Tel Aviv. Die Wissenschaft ist sehr wichtig im Staat Israel. Sie sorgt für den Erhalt der demokratischen Werte von Gleichheit und der Rechte von Minderheiten. Auch für den Erhalt der Vielfalt, damit unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen und Kritik an der Politik der Regierung geäußert werden kann. Roni Geva regt sich auf über einen Gesetzesvorschlag, der gerade im israelischen Parlament beraten wird und der dann doch mit dem Gazakrieg zu tun hat. Treiber ist unter anderem der Verband der israelischen Studierenden. 70.000 wurden in Israel seit dem 7. Oktober zum Reservedienst in der Armee eingezogen. Unter den Toten, Verletzten, Verschleppten des Terrorangriffs aus dem Gazastreifen sind auch Studierende. Immer wieder war es in den letzten Monaten ein Skandal in israelischen Medien, wenn israelisches Universitätspersonal Verständnis für die palästinensische Seite zeigte. Mit solchen Fällen erklärt Elhanan Fellheimer, der Chef des Studierendenverbandes, die Initiative. Deswegen haben wir angefangen, diese Gesetzgebung voranzubringen, die zwei einfache Dinge beinhaltet. Eine akademische Institution wird gezwungen sein, einen Dozenten zu entlassen, der Terror im Staat Israel unterstützt oder dazu anstiftet, und das ohne eine Abfindung zu zahlen. Und einer akademischen Institution, die das nicht tut, kann vom Hochschulrat die Förderung gekürzt werden. Fellheimer begründet das im Gespräch mit dem ARD-Studio Tel Aviv mit Fällen wie dem von Anat Matar, einer israelischen Philosophin, die an der Tel Aviv University lehrt. Sie hat hatte sich über Walid Dakar geäußert, einen Palästinenser, der fast 40 Jahre in israelischen Gefängnissen gesessen hat. Israel wirft ihm die Beteiligung an der Entführung und Tötung eines israelischen Soldaten vor. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International haben Zweifel an seinem Prozess und seiner Tatbeteiligung geäußert und sehen ihn als politischen Gefangenen. Dakar, der unter anderem ein Theaterstück geschrieben hat, war im April an Krebs gestorben. Und Anand Matar, die Philosophin, hatte ihn auf Facebook als so wörtlich endlose Quelle der Inspiration bezeichnet und damit Kundgebungen gegen sie ausgelöst hat, an denen sich auch Elhanan Fellheimer beteiligt hat.
In
den vergangenen Monaten ist uns aufgefallen, dass die akademischen Einrichtungen dieses Problem nicht behandeln. Versuchen Sie sich eine Situation vorzustellen, in der ein Student aus dem Reservedienst im Gazastreifen zurückkehrt und von einer Dozentin unterrichtet wird, die denkt, es sei legitim, ihn, denselben Studenten, der als Reservist diente, zu versuchen zu töten, nur weil er ein Soldat ist und das als legitimer Teil des Widerstands gegen die Besatzung aufgefasst wird. Dieser Fall ist eingetreten. Doch wo beginnt die Unterstützung des Terrors und wo hört die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit auf? Bei der Demonstration in Jerusalem bezeichnen sie den Gesetzentwurf als das Gesetz, das uns zum Schweigen bringt. Ronny Gever, die Universitätspräsidentin, ist dagegen, auch weil israelische Wissenschaftlerinnen ohnehin immer häufiger von Tagungen im Ausland ausgeschlossen werden. Wenn aus den Universitäten nur die Stimme der momentanen Regierung und nicht die Stimme, die der professionellen Ethik und unserem Wissen verpflichtet ist, ertönt, dann kann der Widerstand gegen diesen Boykott nicht mehr gerechtfertigt werden. Auch wenn ich das Konzept des akademischen Boykotts nicht akzeptieren kann, es sollte die Wissenschaft sein, die als erste gegen Boykott ankämpft. Aber das setzt voraus, dass die Universitäten frei sind und auf der Grundlage der Wissenschaft, so wie sie sein sollte, bestehen. Der Kriegszustand in Israel verschärft die Stimmung auch an den Universitäten des Landes. Und der Krieg, er wird inzwischen auch um die Freiheit von Wissenschaft und Lehre geführt.
Sportunterricht in der Schule, da hat wahrscheinlich jeder so seine ganz eigenen Erinnerungen dran, entweder als absolutes Lieblingsfach oder teilweise eher als Demütigung, weil man immer zuletzt auf der Bank saß, wenn die Teams gewählt wurden. Und solche sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die gibt es wohl auch mit Blick auf die Bundesjugendspiele. Die wurden ja reformiert von einem Wettkampf zu einem Wettbewerb. Es soll also mehr um den Spaß, um die Teilnahme gehen, als ums Gewinnen und die Leistung. Heute gibt es dazu ein Treffen mit Vertretern der Länder. Und Hessens Kultusminister Armin Schwarz von der CDU fordert, diese Reform zurückzunehmen und den Leistungsgedanken wieder stärker zu machen. Wie sich diese Debatte entwickelt, das behalten wir natürlich im Blick. Unstrittig ist in jedem Fall, sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen ist wichtig. Nicht in allererster Linie, um bei den Bundesjugendspielen zu gewinnen, sondern vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Aber in der Schule spiegelt sich diese Notwendigkeit nicht unbedingt wider. Da fällt vor allem Sportunterricht häufig hinten runter, wie Matthias von Lieben recherchiert hat.
Ein Donnerstagmorgen Ende April. Sportunterricht im städtischen von Müller-Gymnasium in Regensburg. Die Mädchen der 11. Klasse üben Volleyball. Einmal in der Woche haben sie bei Sportlehrerin Barbara Michler eine Doppelstunde Sport. So sieht es der bayerische Lehrplan für Gymnasien vor.
Ansonsten haben wir das Schuljahr schon getanzt, geturnt, im Schwimmbad waren wir, da haben wir die Graultechnik geübt. Da wird ein Bus gechartert, der fährt uns dann ins städtische Westbad.
Heute hat Michler zwei Volleyballfelder für die Schülerinnen aufgebaut. In der Dreifachhalle wäre sogar noch Platz für ein weiteres. Die Turnhalle und der anliegende Kraftraum gehören zur benachbarten Grundschule. Das von Müller-Gymnasium darf sie aber mitnutzen. Und das, obwohl es auch noch zwei schuleigene Turnhallen für die knapp 750 Schüler und Schülerinnen gibt. Sportunterricht fällt selten aus. Eine absolute Luxussituation, sagt Schulleiter Ralf Krottenthaler.
Wir sind da wahrscheinlich ein Stück weit ein Glücksfall. Der Stadt Regensburg ist es ein großes Anliegen, dass am einzigen eigenen Gymnasium der Unterricht möglichst vollumfänglich stattfinden kann und startet uns daher relativ gut aus. In personeller Hinsicht, dass wir genügend Lehrkräfte haben, auch für den sportlichen Bereich, aber auch im Bereich der Ausstattung für die Sporthallen. Und da sind wir wahrscheinlich in einer etwas privilegierten Position im Vergleich zu anderen Schulen.
Krottenthaler weiß, die Realität in Deutschland ist eine ganz andere.
Die Situation des Schulsports sieht alles andere als rosig aus.
Das ist Sportwissenschaftlerin und Schulsportexpertin Valerie Kastrup von der Uni Bielefeld. Sie sagt, Eigentlich empfehle die Kultusministerkonferenz 3 Unterrichtsstunden Sport pro Woche.
Nicht an allen Schulen können die 3 obligatorischen Sportstunden unterrichtet werden. Das wird dann beispielsweise gekürzt auf 2 Stunden generell oder man verzichtet in manchen Jahrgangsstufen ganz auf das Fach Sport oder unterrichtet dann nur 1 Stunde.
In welchem Umfang Sportunterricht genau ausfällt, wird von den einzelnen Bundesländern, die für Bildung zuständig sind, nicht separat erhoben, heißt es auf Deutschlandfunk-Anfrage bei allen 16 Kultusministerien. In der Regel finden die im Lehrplan vorgesehenen Sportstunden aber statt, versichert die große Mehrheit. Und man werde dem Lehrauftrag Erziehung durch und zum Sport gerecht.
Also die Realität sieht sicherlich anders aus, wenn man mit Kollegen spricht. Dann werden ganz viele Kollegen bestätigen, es fällt nun mal einfach auch viel Unterricht aus.
Sagt Daniel Möllenbeck, Vizepräsident Schulsport beim Deutschen Sportlehrerverband und selbst Sportlehrer in Niedersachsen.
Man kann von einer Krise sprechen im Schulsport.
Ähnlich klingt der Befund des Deutschen Städtetags. Der Unterrichtsausfall im Fach Sport sei überdurchschnittlich hoch, heißt es schon 2018 in einem Positionspapier.
Weil wir Situation haben, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben und dass wir es auch mit einer schleichenden Deprofessionalisierung zu tun haben. Das heißt, wir haben immer mehr Lehrkräfte oder Personal in Schulen, was nicht so ausgebildet ist, wie wir uns das wünschen würden.
Auch von den Bundesländern wird der Lehrkräftemangel auf Anfrage als größtes Problem identifiziert. Hinzu kommt, die Sportlehrkräfte, die da sind, sind nicht selten krank oder erschöpft. Viele Länder investieren deswegen in Fortbildungsprogramme oder etablieren neue Sportstudiengänge. Oder sie werben Trainer aus Sportvereinen oder gar Studierende an. Die Konsequenz? Sport wird immer häufiger auch von fachfremdem Personal geleitet. Qualität fehlt auch in einem anderen Bereich. Der Sanierungsstau an deutschen Sportstätten und Schwimmbädern beträgt 31 Milliarden Euro, schätzt der Deutsche Olympische Sportbund. Eine Bestandsaufnahme in Köln hat zum Beispiel ergeben, dass mehr als 80% der Sporthallen deutliche oder schwerwiegende Mängel aufweisen. Aber für die Finanzierung der Sportstätten sind die Kommunen zuständig und ihre Kassen sind häufig leer.
Matthias von Lieben über Defizite beim Sportunterricht in Deutschland. Und dazu gehört, wie im Beitrag angesprochen, die Personalfrage, aber eben auch die Infrastruktur. Also gibt es ausreichend Orte, die gut in Schuss sind, wo Kinder und Jugendliche Sport treiben können und das vor allem auch gerne tun? Und genau diese Frage wollen wir nochmal vertiefen, denn der Deutsche Olympische Sportbund, der zeigt sich da ziemlich alarmiert. Ich habe mit Christian Siegel vom DOSB gesprochen. Er ist dort verantwortlich für Stadt- und Freiraumentwicklung. Herr Siegel, wie steht es denn um die Verfügbarkeit von Sportstätten und Plätzen, an denen sich Kinder und Jugendliche bewegen können in den Kommunen?
Also in Deutschland gibt es rund 231.000 Sportstätten. Darunter haben wir Sportvereinszentren, wir haben Stadien, Sporthallen, Bäder. Hinzu kommen noch, ich sag mal, 370.000 Kilometer Sportgelegenheiten. Das sind Reitwege, Laufstrecken oder Loipen. Diese Vielzahl an Sportgelegenheiten ist grundsätzlich auf die Sportstättenbauoffensive Goldener Plan in den 60er und 70er Jahren beziehungsweise der Goldene Plan Ost in den 1990er und 2000er Jahren zurückzuführen. Da konnte in rein quantitativer Sicht der Bedarf an Sportstätten in Deutschland durchaus gedeckt worden. Mhm. Allerdings ist die Qualität der Sportstätten zum größten Teil mittlerweile mangelhaft. Und darüber hinaus haben sich die Bedürfnisse der Bevölkerung verändert.
Wenn wir noch mal ganz kurz bei der Qualität bleiben. Also ich verstehe Sie jetzt so, die Quantität ist gar nicht das Problem. Es gibt durchaus schon genügend. Aber das Problem ist eher die Qualität. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Geht es dann um marode Schwimmbäder? Das ist vielleicht so das, was die meisten dann sofort im Kopf haben. Oder worüber sprechen wir da?
Also der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf für Sportstätten in Deutschland betrug im Jahr 2018 31 Milliarden Euro. Und zwar über alle Eigentümergruppen und Anlagentypen hinweg. Das haben wir festgestellt mit einer Kurzexpertise, die wir gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden vorgelegt haben. Hinzu kommen die verbindlichen Klimaschutzziele der Europäischen Union mit dem Green Deal. Insofern sind auch noch die Kosten für Dekarbonisierungsmaßnahmen in immenser Höhe zu berücksichtigen. Und diese beiden Sachen verdeutlichen nochmal den Handlungsdruck. Und Deutschland vernachlässigt seine Sportstätteninfrastruktur. Um es auf den Punkt zu bringen, Deutschland ist vom Weltmeister oder jetzt in diesen Zeiten vom Europameister zum Kreisligisten im Sportstättenbau geworden. Und ja, das muss sich in der Tat dringend ändern.
Weil Sie gesagt haben, es haben sich auch die Bedürfnisse natürlich über die Jahre geändert. Wie müssten denn Sportstätten aussehen, die vor allem Kinder und Jugendliche zum Sport, zur Bewegung animieren? Muss das immer der ganz neu ausgebaute High-End-Sportplatz sein?
Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Umgebung für Kinder, sag mal, optimal gestaltet ist. Sie sollte zu Sport und Bewegung einladen, sie soll sie motivieren und aber auch Neugierde wecken. Es benötigt ein insgesamt breites Spektrum an Sport- und Bewegungsräumen mit Erlebnisqualität.
Also hier runterfallen,
also Sportgelegenheiten, die Parkanlagen, Wald oder Laufwege oder Radstrecken, aber auch, ich sag mal, regeloffene Sport- und Bewegungsräume wie Sportparks mit Trendsportarten wie BMX-Trails oder Techball-Tische oder Räume für jetzt neuerdings Spikeball-Matches oder Parcours. Und ein positives Beispiel, das ist für mich auch so ein High-End-Sportraum, wie Sie gerade gesagt haben, ist der Sportpark Stürum in Mülheim an der Ruhr. Die haben das Motto Spielen, Bewegen, Trainieren und das lockt ganz viele Kinder und Jugendliche an, aber auch Sportvereine und Familien und bietet so einen niedrigschwelligen Zugang zu Sport, Bewegung und Freizeitgestaltung. Der ist für mich optimal.
Und der Schulsport oder die Schulturnhallen, die können diesen Mangel nicht ausgleichen oder beziehungsweise sind die Schulen nicht vielleicht die wichtigeren Orte für gute Sportinfrastruktur, weil es dort eben auch nicht von der Bereitschaft des individuellen Elternhauses oder dergleichen abhängt, ob die Kinder zum Sport animiert werden?
Ja, auch unsere Schulsporthallen sind in einem zum Teil desaströsen Zustand. Da muss einiges getan werden, weil dort werden auch die Grundlagen geschaffen, Kinder und Jugendliche zum lebenslangen Sport treiben, bestenfalls im Sportverein zu animieren. Hinzu kommen, dass die Schwimmbäder, es eine Vielzahl an Schließungen gibt und auch nicht ausreichend Personal da ist aktuell, sodass in der Schule kein Schulsport oder Schulschwimmen stattfindet. Und das hat natürlich fatale Auswirkungen auf deren Entwicklung.
Ich habe Sie jetzt so verstanden, es fehlt auch auf Bundesebene sozusagen der große Plan, die große Dynamik. Nun gibt es ja den Entwicklungsplan Sport. Da haben Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen zu allen möglichen Aspekten des Breitensports Empfehlungen und Maßnahmen herausgearbeitet. Zum Beispiel auch für die Stärkung von Sport- und Bewegungsförderung von Kindern. Und die Bundesregierung will das ja auch weiter vorantreiben. Das klingt ja, als wäre da durchaus ein offenes Ohr bei der Politik da und als wäre das der Politik auch ein Anliegen. Also erhoffen Sie sich da große Fortschritte durch diesen Plan?
Die Bundesregierung lässt durch die Aufnahme im Koalitionsvertrag einen Entwicklungsplan Sport zu erarbeiten, die deutliche Absicht erkennen, die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Sport und Bewegung anzuerkennen und gleichzeitig die politische Verantwortung für den Sport, und zwar in seiner ganzen Breite, zu übernehmen. Und wir haben in der Tat im Jahr 2023 gestartet mit den einzelnen Arbeitsgruppen. Die Hoffnungen, die wir an einen Entwicklungsplan Sport geknüpft haben, sind im ersten Entwurf, ich sag mal, nicht erfüllt worden.
Warum sind die nicht erfüllt worden? Zu schwammig, nicht finanziell hinterlegt oder nicht die richtigen Maßnahmen?
Also wir hatten insgesamt 5 Arbeitsgruppen, sehr interdisziplinär zusammengesetzt. Und wir haben innerhalb von einem Dreivierteljahr wirklich hervorragende Maßnahmen erarbeitet, wie der Sport in Deutschland zukunftsmäßig aufgestellt werden kann. Man hat sich dann letztlich Bund, Länder und Kommunen nicht einigen können auf einen gemeinsamen Entwicklungsplan Sport, sodass das jetzt ein Entwicklungsplan Sport der Bundesregierung erarbeitet wird unter der Federführung von Nancy Faeser. Und wir hoffen uns, dass noch in diesem Jahr ein ersten Entwurf vorliegt, wo wir uns entsprechend einbringen werden.
Christian Siegel war das vom Deutschen Olympischen Sportbund und dort zuständig für Stadt- und Freiraumgestaltung. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.